Sie hören SWR Kultur am Mittag. Was wäre unsere Kultur ohne Schrift? Wahrscheinlich in ihrer heutigen Form schlicht undenkbar. Schrift prägt unser Denken, die Medien und auch die Kommunikation und sie ist auch einem rasanten Wandel unterworfen. Wenn ich zum Beispiel an die Textnachrichten meiner Kinder denke, fühle ich mich hin und wieder an die Hieroglyphenschrift der alten Ägypter erinnert. Was sich die letzten 200 Jahre in Sachen Schrift getan hat, das erforscht jetzt ein Verbundprojekt aus 4 Einrichtungen. Mit dabei ist die Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Das Ziel, das Kulturerbe ins digitale Zeitalter zu überführen. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Buchwissenschaftler und Juniorprofessor Dr. Nikolaus Weichselbaumer. Guten Tag, Herr Weichselbaumer.
Guten Tag.
Herr Weichselbaumer, mehr als 6000 historische Schriftproben aus 200 Jahren haben Sie sich vorgeknöpft sozusagen, damit Sie den Weg ins Digitale finden. Das sind ja wahrscheinlich keine Schmierzettel oder sonst wie überflüssige Sachen, sondern wirklich wichtige Dokumente, oder?
Ja. An den Namen kann man das gar nicht so festmachen. Auf den Titelblättern stehen in aller Regel so langweilige Titel wie Hauptprobe der Schriftgießerei D. Stempel. Das eigentlich Wichtige ist, und da ist jetzt Radio ein bisschen ein Problem, schwer zu beschreiben, aber ich probiere es trotzdem, das sind die Warenkataloge von Schriftproben. Alles, was bis 1960, vereinfacht gesagt, gedruckt wurde, wurde mit Bleilettern gedruckt und die musste man irgendwo kaufen. Und das waren Schriftgießereien, die hergestellt haben.
Und das war wahrscheinlich nicht Times New Roman oder Arial oder sowas, sondern ja, wer hat die sich ausgedacht, diese Schriftproben?
Times New Roman kommt tatsächlich darin vor, Arial eher nicht. Arial ist ein Plagiat der Helvetica. Ausgedacht haben sich diese Schriften Stempelschneider und Schriftgestalter, die die einzelnen Schriftarten, wie wir sie kennen würden, die Akzidenz, Groteske oder Helvetica oder heute natürlich Calibri und ähnlich heißen, entwickelt haben. Und hergestellt wurden sie dann, weil wir ja heute digitale Schriften verwenden, aber eben bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts relativ schwere Metallgegenstände produzieren mussten, hergestellt haben Schriftgießereien. Das waren teilweise Weltkonzerne wie die David Stempel AG in Frankfurt oder die Berthold AG in Berlin, die ganze Straßenblöcke mit ihren Fabriken belegt haben.
Bislang lagen solche Schriftproben ja in den Archiven und in den Museen und Bibliotheken. Warum ist denn jetzt ein digitales Archiv wichtig?
Ein digitales Archiv ist wichtig, weil diese Schriftproben gar nicht so leicht aufzufinden sind. Manchmal, das ist der eine Faktor, dadurch, dass sie nie für den Buchhandel gedacht waren und zum Beispiel häufig ähnliche Titel haben, kein klares Erscheinungsjahr haben und so weiter, ist es ganz schwierig, so eine Schriftprobe zu finden, wenn man dann eine konkrete sucht. Das ist der eine Teil. Und der andere ist, dass sie grafisch sehr aufwendige Objekte sind. Sie sind sehr aufwendig typografisch gestaltet. Und sie beinhalten von jeder der Schriften, die dort angeboten wird, den kompletten Zeichensatz. Das ist etwas, was man in einem Buch ansonsten ja so nie hätte. Man verwendet nie alle Buchstaben und alle Sonderzeichen, sondern immer nur die gebräuchlichsten. Und hier finden wir eben dieses typografische Kulturerbe einmal in ganz kondensierter Form an einem Ort für eine Schrift, aber natürlich mit vielen Schriften dann an insgesamt, was sind wir, 680.000 Seiten.
Und wenn Sie damit fertig sind, diese 6000 Schriftproben zu digitalisieren, wer hat dann was davon? Also könnte ich mir die dann runterladen und dann sagen, ja hier, diesen Brief schreibe ich dir in derselben Schriftprobe, die Napoleon damals 1815 verwendet hat für seine Kapitulation?
Also wenn Sie darin schreiben wollen, haben Sie noch den Zwischenschritt, Sie haben natürlich zunächst bekommen Sie von uns nur ein Bild dieser Schrift. Wenn Sie sie dann selbst verwenden wollten, bräuchten Sie noch einen Schriftgestalter, der daraus wieder eine moderne digitale macht, die Sie einfach am Rechner verwenden könnten. Das würden wir gerne machen, geht aber ganz einfach 1:1 noch nicht. Es kann absolut jeder darauf zugreifen. Die Schriften sind dann im Open Access zugänglich über die Webseiten der Bibliothekspartner, also der Staatsbibliothek zu Berlin und der Deutschen Nationalbibliothek und auch im europäischen Kontext in der Europäana, also der digitalen Bibliothek der europäischen Kulturinstitutionen. Die Hauptzielgruppe ist erstens neben, ja, tatsächlich, wenn Sie so wollen, Ihnen und jedem anderen, der sich dafür interessiert, Gestalter, die das häufig als Vorlage verwenden. Ganz viele der Schriften, die wir heute neu auf dem Markt sehen, sind im Grunde Revivals historischer Schriften und die basieren ganz häufig auf Schriftproben. Wenn man die in guter Qualität schon vorliegen hat, geht das natürlich viel schneller und viel einfacher und in viel größerer Bandbreite. Deswegen scannen wir auch in ungewöhnlich hoher Auflösung, damit man auch ganz kleine Schriften noch gut erkennen kann. Das ist aber natürlich auch interessant für die Kunstgeschichte, die Buchgeschichte, Design- und Technikgeschichte, die sich alle an diesen Dokumenten bedienen kann. Das sind die ersten Warenkataloge, die ihren eigenen Gegenstand abbilden.
Und was versteht man eigentlich unter einem modernen Schriftbild oder einer modernen Schriftprobe? Also ist das was man früher auch schon angestrebt hat, vor 100 oder 200 Jahren, dass es dann ja modern aussieht, oder war das gar nicht gewollt? Sollte das klassisch aussehen lange Zeit? Wie war da der Trend?
Schriftproben gibt es im Grunde, solange es Schriftgießereien gibt, also relativ kurz nach der Erfindung des Buchdrucks. Johannes Gutenberg ist Mitte des 15. Jahrhunderts. Schriftgießereien haben wir das erste Mal so im 16. Jahrhundert. Diese ersten Proben sehen aber noch relativ schlicht aus. Wer je beim Augenarzt war, wird eine grobe Vorstellung davon haben. Das sind Plakate, in denen dann kleine Absätze, häufig Ausschnitte aus Gebeten und Ähnlichem, aus unterschiedlichen Schriftarten und auch Schriftgrößen, weil im Bleisatz ist ja jede Schriftgröße ein anderer Setzkasten. Ich brauche ein anderes Stück Metall dafür, um meine kleineren Buchstaben zu setzen, abgebildet sind. Und diese Plakatproben halten sich relativ lang. Erst mit der Industrialisierung, und da setzt jetzt dann unser Projekt auch ein, wird die Produktion an Schriften sehr viel größer, einfach weil man viel mehr unterschiedliche Formen anbieten kann und auch die beginnenden Bedarfe von Werbung und Marketing nach viel mehr Zierschriften und Ähnlichem verlangen. Und gleichzeitig werden diese Proben selbst auch viel stärker werbend. Also man hat nicht nur die schlichte Wiedergabe eines Absatzes in der konkreten Schrift, sondern man hat auch Werbetexte, die beschreiben, warum diese Schrift für bestimmte Anwendungen besonders vorteilhaft sei. Das wirkt jetzt, wenn wir eine Schriftprobe des späten 19. Jahrhunderts lesen, aus heutiger Sicht manchmal etwas antiquiert, ist aber natürlich sehr interessant dafür, wie Schriften ursprünglich mal intendiert waren. Weil manches, was im späten 19. Jahrhundert als modern und Zeichen des Aufbruchs galt, setzen wir heute ein, weil es besonders heimelig oder naturverbunden oder wie auch immer anders wahrgenommen wird, aber keineswegs mehr so, wie man es im 19. Jahrhundert mal gedacht hat.
Aber trotzdem haben Sie ja auch schon vorhin erwähnt, Times New Roman ist mit dabei und viele Schriftarten sind ein Revival von dem, was es auch schon vor 100 Jahren vielleicht gab. Und heißt das, dass unsere Lesegewohnheiten sich über diese Zeitspanne kaum geändert haben? Oder wo würden Sie sagen, was hat sich am meisten verändert beim Lesen?
Ja gut, wenn wir 100 Jahre zurückgehen, hätten wir zum weit überwiegenden Teil Fraktur gelesen.
Das Apotheken-A, oder?
Das Apotheken-A ist ein Buchstabe aus einer gebrochenen Schrift, ja. Fraktur war die deutsche Schrift, die Schrift, die man typischerweise für deutsche Texte verwendet hat, bis in die 1940er Jahre hinein, als sie dann vom nationalsozialistischen Regime zunächst abgeschafft wurde, weil man in besetzten Gebieten, die nicht schon Fraktur lesen konnten, bevorzugt in Antiqua, also dem, was wir heute als normale Schrift wahrnehmen, hantieren wollte. Letzten Endes abgeschafft wurde sie aber eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Besatzungsbehörden keine Lizenzen für Zeitungen gegeben haben, die in Fraktur setzen wollten, weil die Zensoren es nicht hätten lesen können. Das hat sich mit Sicherheit am meisten verändert in der Zeit. Das Alphabet hat sich im Grunde nicht verändert. Proportionen haben sich ein kleines bisschen verändert. Die Drucktechnologie hat sich natürlich verändert. Wir drucken heute nicht mehr mit Bleilettern im Hochdruck, sondern wir drucken im Digitaldruck und vielleicht teilweise noch in Offset. Das hat Auswirkungen darauf, welche Formen möglich sind, ja.
Und wir drucken überhaupt noch, was ja auch zusehends weniger selbstverständlich wird. Die nächsten 200 Jahre Schrifttypen, sehen Sie da schwarz, dass Ihre Nachfolger da noch großartig sammeln werden können?
Ach ja, das papierlose Büro und das Ende des Drucks, das wird schon so lange vorhergesagt und es kommt partout nicht. Bisher drucken wir eigentlich immer mehr, was ehrlich gesagt auch für einen Druckhistoriker gar nicht unbedingt ein Vorteil ist. Der Umweltaspekt ist ja nicht ganz zu unterschätzen. Aber Schrift wird nicht weggehen. Schrift ist eine der grundlegenden Kulturtechniken. Da bin ich sehr optimistisch, dass uns das erhalten bleibt. Aber es sieht im Moment schon, dass zum Beispiel Schrift sich dahin ändert, dass sie gleichzeitig auf Bildschirmen und im Druck funktioniert. Also an einem Kriterium festgemacht, die X-Höhe, also die Höhe der kleinen Buchstaben wie ein E oder ein kleines O oder ähnliches, wird seit 20 Jahren höher. Das heißt, dass die Schrift in niedrigen Auflösungen auf Bildschirmen und ähnlich leichter zu lesen ist. Aber wir drucken so auch Zeitungen mittlerweile.
Herr Weichselbaumer, welche Bedeutung hat dieses Projekt denn für das typografische Erbe, also für unsere Schrift?
Wenn Sie so wollen, hebt es dieses typografische Erbe und macht es online leichter und einem viel größeren Personenkreis zugänglich. Nicht nur Spezialisten, die bisher überhaupt davon gewusst hätten, in welchen Bibliotheken man das finden kann.
Über die Digitalisierung von 6000 historischen Schriftproben aus den letzten 200 Jahren habe ich mit Dr. Nikolaus Weichselbaumer von der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz gesprochen. Herr Weichselbaumer, vielen Dank für die Auskünfte über Ihr Projekt.
Herzlichen Dank für die Gelegenheit.